Hallo zusammen und willkommen zum Podcast von Think in German. Und ich würde sagen, los geht's mit dem Wort der Woche. In dieser Episode geht es um das Wort oder den Ausdruck Fremdschämen. Und das ist ein Verb, das aus zwei Teilen besteht, nämlich fremd und schämen. Schämen mit A-Umlaut. Und schämen bedeutet, dass man von etwas peinlich berührt ist, dass man bloßgestellt wird oder man fühlt sich verlegen. Alle kennen dieses Gefühl höchstwahrscheinlich. Manchmal läuft man dabei rot an, also die Wangen laufen dabei rot an. Und jetzt geht es aber um das Verb fremd schämen. Also man schämt sich für etwas, was eine andere Person tut. Es wird vielleicht jetzt klarer mit Beispielen. Zum Beispiel bei den Oscars 2017 wurde der falsche Film erst genannt für den Preis. Und da konnte man sich ja vielleicht fremd schämen. Oder auch im Homeoffice seit der Pandemie, besonders in der Pandemie gab es viele, die im Homeoffice gearbeitet haben. Und das Homeoffice wurde jetzt auch in vielen Firmen weitergeführt. Und da hat man Videokonferenzen. Und in diesen Videokonferenzen gibt es immer mal wieder peinliche Sachen, die passieren. Zum Beispiel der Kollege oder die Kollegin ist sich gerade dabei nicht bewusst, dass die Kamera eingeschaltet ist und bohrt mit dem Finger in der Nase. Oder es passieren andere Dinge. Dabei kann man sich fremd schämen. Die Definition vom Duden ist, dass man sich stellvertretend für andere, für deren als peinlich empfundenes Auftreten schämt. Das wäre jetzt nochmal die Definition vom Duden. Und Frieda Paulus, ein Psychologe an der Uni Marburg, sagt zum Thema Fremdschämen, dass diese Situationen von Mensch zu Mensch ganz unterschiedlich wahrgenommen werden. Zum Beispiel kann eine Situation von einer Person als peinlich wahrgenommen werden und die Person schämt sich fremd und von einer anderen Person vielleicht nicht peinlich wahrgenommen. Zum Beispiel ein Heiratsantrag live im Fernsehen kann von manchen Menschen als peinlich wahrgenommen werden und von anderen vielleicht als rührend, als etwas Emotionales und sie sind emotional dabei berührt. Hier noch als Randnotiz. Im Jahre 2021 wurde der englische Ausdruck cringe in der deutschen Sprache als Jugendwort des Jahres gewählt. Und hierbei dieser Ausdruck meint cringe, dass man etwas als peinlich erachtet und sich für etwas fremdschämt. Das war es mit dem Wort der Woche und es geht weiter mit der Redewendung der Woche. In der heutigen Ausgabe möchte ich über den Ausdruck, über die Redewendung sprechen, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Manche von euch haben sicherlich diese Redewendung schon gehört. Das meint, dass man, so wie man jemanden behandelt, so wie man andere behandelt, so wird man auch von den anderen dann behandelt. Also das ist relativ einfach zu verstehen. Beispiel hier, man ist zu den anderen, zu den Mitmenschen nett und wird dann auch von den Mitmenschen nett behandelt. Oder auf der anderen Seite, man ist zu den Mitmenschen unfreundlich, aggressiv und wird dann auch auf diese Weise von den Mitmenschen behandelt. Ich denke, das ist relativ klar geworden. Ihr habt sicherlich in eurer Muttersprache eine Redewendung mit einer ähnlichen Aussage, vielleicht mit anderen Wörtern, aber mit einer ähnlichen Aussage. Okay, wir kommen zum Hauptthema. Bei der letzten Episode ging es um das Thema Sprachenlernen und besonders um das Lesen und Hören. Und ich bin dabei auf den Linguisten Stephen Krashen eingegangen. Bei der heutigen Episode, wie ich schon angekündigt habe, möchte ich ein wenig mehr sprechen über das Thema Sprechen und Schreiben. Und ich habe mir überlegt, Ich unterteile die Episode in zwei Teile, also das Hauptthema, nämlich erst in einen etwas theoretischeren Teil und dann in einen praktischeren Teil. Beim theoretischen Teil möchte ich auf ein Essay eingehen, und zwar von einem Linguisten mit dem Namen Gavin Lamb. Dieser Linguist mit dem PhD in Applied Language and Communication Studies from the University of Hawaii. Er hat Sprach- und Kommunikationswissenschaften studiert. Er ist ein Linguist, der sich laut eigener Aussage mit den Überschneidungen von Sprache, Kultur und Umwelt beschäftigt. Und er hat einen sehr interessanten Artikel geschrieben, der auf der Homepage von medium.com veröffentlicht wurde. Und bei diesem Artikel geht es darum, wie man möglichst effektiv eine Sprache lernt. Und was er gemacht hat, er hat eine Vielzahl von Studien ausgewertet und daraus dann sozusagen ein Essay geschrieben mit ganz konkreten Tipps, die dabei helfen sollen, eben wie gesagt, eine Fremdsprache zu lernen. Zunächst einmal, dieser Artikel heißt The Trifecta of Effective Language Learning, also das Dreigestirn des effektiven Sprachenlernens, wäre das auf Deutsch übersetzt. Also es geht um drei Kernpunkte, auf die ich jetzt gleich genauer eingehen werde. Grundsätzlich sagt er, dass viele Studien darüber berichten, wie gesagt, eine Fremdsprache zu lernen und sich mit soziologischen Themen, psychologischen Themen und so weiter beschäftigen, aber jetzt nicht konkrete Tipps geben. Er hat aber versucht, Studien heranzuziehen, aus denen man sozusagen konkrete Tipps mitnehmen kann und dabei helfen, wenn man eine Fremdsprache lernen will. Und wie gesagt, dieses Dreigestirn, also es geht um drei Hauptpunkte. Punkt 1 ist, dass man im Kontext lernen soll. Also man soll zum Beispiel nicht den Konjunktiv 2 oder Präteritum für sich lernen, sondern im Kontext. Das bedeutet, wenn man den Konjunktiv 2 lernt, dass man auch versteht, wofür man ihn lernt. Zum Beispiel Bitten zu verwenden, höfliche Fragen zu stellen, im Beruf und so weiter. Und diese Dinge, die man von der Grammatik her lernt, auch dann in einen Kontext einordnet. Und er sagt, dass die Sprache eine soziale Praxis ist, eine Tätigkeit und keine abstrakte Sache, eine Sache, die wir tun müssen. Und da kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich die Sprache für bestimmte Zwecke gebrauchen. Das hängt ein bisschen mit dem vorhergehenden Punkt zusammen, aber hier könnte man sagen, dass man die Sprache konkret verwendet. Also Learning by Doing, aufgabenorientiertes Lernen. Das meint, aufgabenorientiertes Lernen meint, dass man sich auf konkrete Dinge konzentriert, zum Beispiel einen Arztbesuch, ein Vorstellungsgespräch oder ein Telefongespräch mit Kunden. Also man lernt und bereitet sich dann auf eine bestimmte Aufgabe vor. Und Rollenspiele können sehr nützlich sein, besonders wenn man Rollenspiele übt für Dinge, für Aufgaben, die man dann auch tatsächlich braucht. Und es hängt ein bisschen mit dem vorhergehenden Punkt zusammen. Also man benutzt die Sprache für spezifische Aufgaben, zum Beispiel für freundliche Anfragen. Man spricht über Fähigkeiten, Gewohnheiten und so weiter. Und hier steht der Outcome im Vordergrund. Also wie man die Sprache letztlich dann benutzt. Der dritte wichtige Punkt hier ist laut ihm, beziehungsweise was er herausgefunden hat bei den Studien, was besonders effektiv ist zum Sprachenlernen, ist die Face-to-Face-Interaktion. Also man kann natürlich auch alleine eine Sprache lernen, aber grundsätzlich empfiehlt es sich, wenn man mit anderen Personen lernt, beziehungsweise mit anderen Personen spricht. Und man kann eben persönliche Gespräche nur schlecht allein simulieren. Man kann sich natürlich auch selbst aufnehmen, aber am Ende braucht man einfach eine andere Person. Was er neben diesen drei Hauptpunkten noch nennt, was man herausgefunden hat, ist eine tägliche Sprachpraxis. Also man soll sich täglich mit der Sprache beschäftigen. Es muss nicht immer lang sein, aber es soll eben täglich und kontinuierlich sein. Es soll eine regelmäßige Gewohnheit sein und man soll sich dabei auch ein bisschen selbst erforschen. Und der letzte Punkt, den er nennt, ist, dass man konkrete Ziele definiert, die realistisch sind, erreichbar sind. Wenn man jetzt Ziele wählt, die sehr schwer zu erreichen sind, dann führt das zur Frustration. Und Frustration ist generell schlecht für das Lernen. Deshalb soll man Ziele wählen, die erreichbar sind und realistisch. Dann ist die Frustration auch eher unwahrscheinlich. Beispiele könnten hierbei sein, dass man fließend in der Zielsprache spricht oder dass man eine aktive Rolle in einem Meeting spielt oder zum Beispiel, dass man auf professionelle Weise schriftlich kommunizieren kann. So, das ist jetzt mal der etwas, sagen wir, theoretischere Teil. Es waren hier auch praktische Tipps, viele praktische Tipps dabei. Der nächste Teil, der jetzt kommt, den versuche ich noch ein bisschen mehr, bisschen praktischer zu halten und mit Tipps und mit Dingen, die meiner Meinung nach sehr nützlich sein können, um Sprechen und Schreiben zu verbessern. Ja, also hier geht es um die Productive Skills, es geht um den Output, letztes Mal ging es um den Input. Und wir beginnen jetzt mit dem Thema Sprechen. Beim Thema Sprechen gibt es eine Menge von Faktoren, die eine Rolle spielen. Also um ein funktionierendes Sprechen zu meistern, müssen soziale Faktoren berücksichtigt werden. Man muss die Sprache handhaben, also man muss in der Lage sein, mit der Sprache zu spielen in gewisser Art und Weise. Man braucht Ideen, die richtigen Ideen, um die Wörter in die korrekte Ordnung zu bringen. Kohärenz spielt eine wichtige Rolle. Der richtige Stil, auch mit dem richtigen Grad von Höflichkeit. Die korrekte Form zu antworten bzw. Fragen zu stellen. Und viele Dinge mehr sind dabei involviert. Also man sieht schon, es ist wunderbar und ermutigend, wenn das Sprechen funktioniert, aber es kann eben auch sehr frustrierend sein, wenn es nicht funktioniert. Und das Sprechen zu meistern, da geht es darum, eine Leichtigkeit zu entwickeln, die Grammatik zu kontrollieren und, wie gesagt, die Kohärenz einzuhalten und soziale Faktoren zu berücksichtigen. Meiner Meinung nach, was ist hierbei wichtig? Zum einen, man braucht bedeutungsvolle Interaktionen, um das Sprechen zu verbessern. Also zum Beispiel, wenn man eine Beziehung aufbaut, egal ob das jetzt ein Freund ist, also eine freundschaftliche Beziehung, oder zum Partner, zur Partnerin, das ist eine bedeutungsvolle Interaktion und man drückt dabei Wünsche aus, man drückt dabei Standpunkte aus und es ist enorm wichtig, dass man von der anderen Person verstanden wird. Das hilft dabei, das Sprechen zu verbessern. Man bekommt ein konkretes Feedback. Man braucht soziale Interaktionen. Da führt kein Weg daran vorbei. Bei sozialen Interaktionen lernt man Höflichkeit auszudrücken. Man lernt zu diskutieren, zuzustimmen, abzulehnen und so weiter. Ja, ich denke, es ist enorm wichtig, wenn man das Sprechen verbessern will, wenn man die Sprache verbessern will, das kann man auch generell halten, dass man es mit ganzem Einsatz tut, also nicht nur so nebenbei, sondern es mit vollem Einsatz tut. Es könnte hilfreich sein, dass man Notizen darüber führt, was man gerade lernt, so eine Art Lerntagebuch anfertigt. Die beste Sache meiner Meinung nach und die effektivste Sache, um eine Sprache zu verbessern, ist, wenn man dazu gezwungen ist, die Sprache zu lernen. Zum Beispiel, wenn man als Kellner in einem Restaurant arbeitet, man ist gezwungen, mit den Gästen zu kommunizieren. Oder im Büro, man ist gezwungen, mit den Kollegen zu kommunizieren. Und natürlich, wie schon angesprochen, auch mit dem Partner oder der Partnerin, wenn man dazu gezwungen ist, in der Zielsprache zu sprechen, dann ist das Lernen, findet ein effektives Lernen statt. Ja, wie gesagt, ohne eine andere Person, man kann ohne eine andere Person lernen, aber es ist knifflig. Es ist nicht einfach. Und letztendlich hilft es nur, mit anderen Menschen zu kommunizieren. Es gibt jedoch einige Alternativen. Es gibt eine Alternative, wenn man jetzt gerade niemanden hat, mit dem man sprechen kann. Nämlich kann man zum Beispiel Videos sehen, also zum Beispiel eine Serie oder einen Film, und man hört. Man nimmt jetzt einen konkreten Sprecher oder eine Sprecherin und man hört dann, was diese Person sagt. Man stoppt das Video, man spult wieder zurück, beziehungsweise man geht wieder zum Punkt zurück und hört es nochmals. Man spricht es nach, man kommt wieder zurück, man hört es nochmals, man spricht es nach, so lange, bis man es wirklich verstanden hat und sich die eigene Aussprache, der Aussprache des Sprechers oder der Sprecherin ähnelt, also sehr nahe kommt. Und dann liest man das Transkript. Man liest das Transkript oder den Untertitel und sieht dann, ob es tatsächlich korrekt ist, was man da ausgesprochen hat. Das kann hilfreich sein. Es kann auch hilfreich sein, neue Wörter zu notieren oder Videos zu sehen von Menschen in realen Situationen, zum Beispiel in Interviews. Da gibt es die tolle Seite von Easy German. Die haben eine ganz tolle YouTube-Seite und da kann man Interviews sehen mit Menschen über ganz unterschiedliche Themen. Also von Musik, über Essen, über Leben in der Großstadt, über die Umwelt, über Hobbys und so weiter und so weiter. Und man hört wirklich eine reale Kommunikation. Eine Kommunikation mit Muttersprachlern, aber auch mit Menschen, die Deutsch als Fremdsprache gelernt haben. Aber es ist eine reale Kommunikation, die auf der Straße tatsächlich stattgefunden hat. Ja, weitere Tipps. Es kann auch ziemlich hilfreich sein, eine Sprachprüfung abzulegen. Zum Beispiel die Goethe-Sprachprüfung oder den TELC-Test. Das ist ganz egal, welches Niveau man da ablegt. Das kommt dann ganz darauf an, wo man gerade steht. Das kann eine A1-Prüfung sein, aber genauso eine C1- oder C2-Prüfung. Und das kann einfach dabei helfen, Situationen zu üben und diese dann auch im Alltag zu verwenden. Zum Beispiel muss man bei der Goethe B1-Prüfung etwas gemeinsam planen oder man muss auch in anderen Goethe-Prüfungen, muss man ein Thema zum Beispiel diskutieren, man muss einen Vortrag halten. Dinge, die man dann vielleicht auch im Arbeitsleben braucht. Also hier, die Sprachprüfungen können sehr nützlich sein. Wir kommen jetzt zum Thema Schreiben. Thema Schreiben. Kein einfaches Thema und oftmals nicht so beliebt bei den Schülern, aber natürlich sehr wichtig. Schriftliche Kommunikation ist nach wie vor sehr wichtig. Was kann man hier generell tun? Also generell Texte lesen und Redemittel kopieren. Darauf gehe ich später nochmal ein. Man muss, wenn man Dinge schreibt oder man sollte, immer einen Leser im Kopf haben. Also wenn man jetzt einfach einen Brief schreibt, ohne eine konkrete Person im Kopf, ist es schwierig. Man sollte immer eine konkrete Person im Kopf haben, beziehungsweise wirklich an eine andere Person etwas schreiben. Zum Beispiel eine E-Mail, einen Brief. Es hilft unglaublich, wenn man es öfter macht, die Kreativität zu verbessern, den Ausdruck. Je mehr man es macht, man kann es ein bisschen mit einem Muskel vergleichen. Je mehr man den Muskel trainiert, desto stärker wird der Muskel. Und so ist es auch beim Schreiben, so ist es beim Sprechen. Je öfter man es tut, desto besser wird man auch darin. Und es gibt, wenn wir jetzt mal konkret darüber sprechen, einige Beispieltexte. Also man kann ein Tagebuch schreiben, man kann eine E-Mail schreiben. Es gibt wissenschaftliche Texte, die man verfassen kann, Essays, aber auch Berichte, informelle Briefe oder auch Bewerbungen für einen Job. Und hierbei kann es, wie gesagt, wie angesprochen, nützlich sein, Muster zu finden und diese dann zu kopieren. Den Stil, die Gliederung und die Sprache. Ja, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass man wissenschaftliche Texte kopieren soll, sondern dass man, wenn man eine E-Mail schreibt, Redemittel aus einem Arbeitsbuch zum Beispiel nimmt und diese Redemittel dann verwendet. Da gibt es tolle Arbeitsbücher. Zum Beispiel gibt es den Duden-Ratgeber mit dem Namen Geschäftskorrespondenz, Briefe, E-Mails und Kurznachrichten, verfasst von Ingrid Stephan. Hierbei gibt es ganz tolle Informationen über den Aufbau eines Briefes, einer E-Mail und man kann diese Muster lesen. Muster für verschiedenste Anlässe. Also jetzt nicht nur E-Mails, sondern zum Beispiel auch für einen Trauertext. Wenn jemand verstorben ist, wie fertigt man einen Text an für die Hinterbliebenen zum Beispiel? Also da gibt es unterschiedlichste Situationen, für die man die Texte geschrieben hat. Und dann auch natürlich mit unterschiedlichen Redemitteln. Eine andere Sache, die ich empfehlen kann, sind die Handreichungen vom Goethe-Institut mit dem Namen Meet the Germans. Da gibt es Lerntipps zum Schreiben eines Artikels oder Leserbriefes oder Lerntipps zum Schreiben eines Briefs oder einer E-Mail. Mit nützlichen Redemitteln, hierbei wurden diese Dokumente mehr für das Sprachniveau B1 verfasst, aber man kann sie auch bei höheren Niveaus verwenden und sie geben eine ganz gute Struktur. Dann ein weiteres Werk ist der Duden-Ratgeber, einfach gute Texte schreiben. da wurden meiner Meinung nach ziemlich nützliche Sprachtipps gegeben. Vielleicht habt ihr auch von dem Magazin Deutsch Perfekt gehört. Da gibt es Texte, unterschiedlichste Texte, angepasst an das Sprachniveau, was die Leser haben. Also es gibt einfache Texte, mittlere Texte und fortgeschrittene Texte. Und auch hier kann man Redemittel rausziehen, man kann Wortschatz rausziehen und sich daran orientieren. Zum Beispiel auch von diesen Pro-Kontra-Texten. Da wird eine bestimmte Sache thematisiert und dann geht es immer um eine Pro- und eine Kontra-Seite. Sehr nützlich kann das sein. Außerdem kann ich empfehlen, Mindmaps zu verfassen. Bei Mindmaps strukturiert man das Thema und man führt ein Brainstorming durch und das kann dabei helfen, den Text einzuordnen und ihn dann in einer besseren Form zu verfassen später. Ja, wenn man jetzt mal nicht die Wörter findet, also die geeigneten Wörter findet, dann sollte man einfachere Begriffe verwenden. Also nicht unnötig kompliziert machen, wenn man die Wörter nicht genau kennt, sondern einfacher halten dann. Idealerweise bekommt man Feedback von einem Lehrer oder Lehrerin. Das kann aber auch ein muttersprachlicher Freund oder Freundin sein. Aber Feedback ist gut natürlich bei einem Text. Auch hier kann ich wieder empfehlen, eine Sprachprüfung abzulegen. Bei der Goethe B1-Prüfung zum Beispiel muss man eine E-Mail an einen Freund oder eine Freundin schreiben, die Meinung in einem Online-Forum und eine formelle E-Mail. Das kann sehr dabei helfen, später dann auch im Beruf vielleicht mal eine E-Mail zu verfassen. Denn hier bekommt man natürlich Feedback. Man muss die Prüfung bestehen, man will die Prüfung bestehen und man bereitet sich dann dementsprechend vor darauf und wird dann auch besser darin. Natürlich in der B2, C1-Prüfung mit schwierigeren Aufgaben, ganz logisch. Außerdem Thema Vokabeln. Wenn man eine neue Vokabel lernt, dann halte ich es für nützlich, wenn man nicht nur eine Zeile pro Vokabel verfasst, sondern vielleicht ein ganzes Blatt mit dieser Vokabel. Also viele Beispiele schreibt zu einer neuen Vokabel, weil man dabei diese neue Vokabeln in ganz anderer Form lernt. Man kann Beispiele zu neuen Vokabeln, also Sätze, in denen Vokabeln vorhanden sind, auf duden.de finden, aber auch zum Beispiel im digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache www.dwds.de. Hier findet man Beispiele aus Tageszeitungen, wie zum Beispiel die Zeit oder der Tagesspiegel. Und man hat ein Archiv dort und dann kann man Beispiele finden, in denen diese Wörter, die man gerade lernt, vorhanden waren. Ja, das war heute mal eine längere Ausgabe. Ich hoffe, es war nützlich für euch. Ihr habt viel dabei mitgenommen oder habt etwas mitgenommen. Vergesst nicht, dem Podcast zu folgen und lasst gerne ein paar Sternchen da. Und dann freue ich mich schon auf das nächste Mal. Macht's gut, bis bald, tschüss.